Wir gehen also das Thema Ehe, das eigentlich ein schönes Thema wäre, von der problemorientierten Seite an. Warum? Weil es natürlich sehr viele Probleme gibt in diesem Bereich. Aber es ist wichtig, dass man nicht vergessen, ab und zu auch zu schmunzeln über die Ehe. Und der Modillo, der hat das gut verstanden, hat gesagt, gut, ich schaue mal da hinten. Also, der Modillo hat gesagt, nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand er den Humor. Und das hat etwas. Manchmal ist es einfach auch gut, um mal zu schmunzeln. Und ich habe ein paar so Sprüche, die mir über den Weg spaziert sind, letzte Woche, die ich richtig zum Lachen und zum Schmunzeln gefunden habe. Die Ehe ist ein Vertrag, hat einer gesagt. Und das stimmt ja, das haben wir ein bisschen angeschaut miteinander. Es ist nicht bedingungslose Liebe, bei dem der Mann auf die Hälfte seiner Lebensmittel verzichtet, damit man ihm die andere Hälfte kocht. Autor unbekannt. Keiner würde sich getrauen, zu sagen, da bin ich gewesen, der das gesagt hat. Denn die Ehe ist eine Gelegenheit herauszufinden, was für einen Burschen deine Frau lieber gehabt hätte. Gilt genauso in die andere Richtung. Auch Autor unbekannt. Die Ehe ist die Gründung einer Gesellschaft für Konfliktforschung. Ja, hat auch etwas. Wir lernen viel über Konflikt in der Ehe, das ist so. Lachen ruhig über da, das ist manchmal auch noch lustig. Die Ehe ist eine Gemeinschaft bestehend aus einem Herrn und einer Herrin und zwei Sklaven. Also insgesamt zwei Personen. Da habe ich auch cool gefunden. Der Mann ist lyrisch, die Frau episch, die Ehe dramatisch. Genau. Also der ist ruhig, ab und zu einmal ein bisschen lächeln. Auch wenn es vielleicht ein bisschen knarzig ist, hey, dann lach drüber. Aber vielleicht ist die auch nicht ums Lachen. Es kann sein, dass es unmöglich ist, zu lachen oder etwas auf die humorvolle Seite zu nehmen. Und wenn du mit deinem Zivilstand wirklich am Leiden bist, sei jetzt das, ob du Single bist, aber gerade vielleicht, wenn du in einer Ehe bist, die in einer Phase ist, die wirklich anspruchsvoll ist, wo ihr denkt, schaffen wir die Wochen überhaupt noch, schaffen wir den Tag noch? Oder wenn du jetzt gerade in der Trennung stehst oder in der Scheidung stehst und es wirklich rough ist, dann melde dich auf dieser Homepage, wir haben eine Homepage eingerichtet oder eine Webseite, wo du dich kannst melden. Du kannst sagen, was du brauchst oder wenn wir können helfen, wenn wir unbedingt natürlich auch helfen. Und ich möchte jetzt auch für uns beten, dass Gott uns hilft mit dieser dritten Predigt über Scheidung. Vater, danke, dass du da bist. Danke für die Lieder, die wir dir haben können singen vorher. Und ich danke dir, dass du gut bist und das schlägt kein Geiss weg. Und ich danke dir, dass du jetzt mit uns kommst. Und du weißt, an welchem Punkt wir stehen. Und du weißt, was gut ist für uns. Und wir wollen, so wie wir es vorhin gesungen haben, wir lieben dich so sehr. Wir wollen das auch meinen, indem wir sagen, red du zu uns heute Morgen. Informier du uns, was es für uns heisst. Persönlich aber hilf du uns auch, Verständnis und Differenziertheit aufzubauen. Für den, wenn wir mit Betroffenen reden, mit Freunden wo, oder Leuten in der Familie vielleicht, oder unsere Kinder oder unsere Eltern, die betroffen sind von schwierigen Phasen in der Ehe oder von Trennung oder von Scheidung. Bitte hilf uns heute Morgen, wir bitten dich. Amen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die Juden vier verschiedene Gründe ins Feld geführt haben für eine berechtigte Scheidung. Das eine war Kinderlosigkeit und da haben wir gesehen, dass Jesus sagt, kommt nicht in Frage. Kinderlosigkeit ist kein Grund für eine berechtigte Scheidung. Das zweite war die Debatte mit den beiden Rabbis, Hillel und Schamai und so. Und Quintessenz ist, Jesus sagt, da, es kommt nicht in Frage, dass du deine Frau scheidest, einfach weil sie eine Runzel hat, wo sie wieder Hochzeit nicht gehabt hat oder das Essen versalzen hat. So, keine ringe Scheidungen, oder? Sagt Jesus da, das sagt er, kommt nicht in Frage. Aber wo Jesus ja sagt, ist bei sexueller Untreue. Dort sagt er, sexuelle Untreue ist etwas, wo ein berechtigter Grund für eine Scheidung, oder noch besser formuliert, ein Grund für eine berechtigte Scheidung ist. Und da legt er die Entscheidungsgewalt oder Befugnis in die Hand der unschuldigen Partei. Er sagt, es ist dir erlaubt, du kannst vergeben. Hört ihr vielleicht den Teil nochmal, den wir letzten Sonntag angeschaut haben. Aber er sagt, du betroffene Person, du unschuldige Partei in Bezug auf das Vergehen, du kannst entscheiden, wenn genug heute unten ist. Ich mute es dir zu sagen, wenn es genug ist. Jetzt in jeder Ehe und bei jeder Scheidung gibt es natürlich Fehler von beiden Seiten, das ist so klar. Aber alle Fehler, die meine Frau macht in meiner Ehe oder in unserer Ehe, erlaubt mir nicht, dann zu sagen, dann gehe ich halt fremd. Der Schritt aus der Ehe raus ist nochmal eine völlig andere Kategorie. Und das ist das, was Jesus da meint. Er sagt, wenn es wirklich dann zu dem Schritt rausgeht, zum Schritt rauskommt, dann nachher dann, ist die in dem Sinn unschuldige Partei ist befugt, zum entscheiden, wenn das es genug ist. Jesus redet nur über die drei. Er ist scheinbar nicht befragt worden zu der vierten Kategorie, wo die Juden ins Feld geführt haben und sie haben Vernachlässigung auch ins Feld geführt. Und das ist etwas, wo der Paulus darüber redet und nur der Paulus in der Bibel. Und das wenn wir anschauen und wenn wir über den Paulus reden, ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass der Paulus nicht nur zu Juden geredet und geschrieben hat, sondern auch zu sogenannten Heiden, also nicht Juden. Das sind nicht schlechtere Leute und nicht bessere Leute, sind einfach Leute, die nicht Juden waren. Das ist der Begriff. Und sie haben unter dem römischen Gesetz gelebt, die Leute, und im römischen Gesetz, da hat man sich sehr, sehr, sehr ring können scheiden lassen, aus dem Grund. Ich zeige euch das römische Gesetz, ganz kurz. Das römische Gesetz hat gesagt, du kannst weglaufen von der Ehe, einfach rausgehen, ohne Vorwarnung, ohne etwas zu sagen, zu schreiben oder zu unterschreiben, ohne Angabe von den Gründen und ohne Möglichkeit von Einspruch. Das war wirklich so, du hast einfach sagen, ich gehe. Und das war rechtlich gültig. Und das römische Gesetz hat vorgeschrieben, dass man nach 18 Monaten wieder heiratet. Das war offiziell vorgeschrieben. Geschiedene müssen innerhalb 18 Monaten wieder heiraten und Verwitwete innerhalb 24 Monaten. Es gibt ein paar Beispiele, wo das auch durchgesetzt worden ist. Oder? Da bist du vor der Richter erschienen und gesagt, los Bursch, heiraten. Oder? Und das Problem an dem war vor allem, dass wenn ich sage mal, ich bin geschieden oder getrennt, oder das war alles gleich damals, die Unterscheidung hat es nicht gegeben zwischen Trennten und Geschiedenen, sondern man war einfach geschieden. Dann lag ich bei da und ich habe nicht innerhalb der Frist wieder geheiratet, dann konnte jemand kommen und mich nachklagen vor Gericht. Und wenn er Recht bekommen hat, vor Gericht, dann hat er die Hälfte von meinem Vermögen bekommen. Und das war das Problem für Christen. Und das ist alles wichtig, auch wenn wir nächste Woche über Wiederverheiratung reden. Man musste wieder heiraten, oder? Jetzt, gerade als Christ, weil Christen hatten Find. Und ich glaube, Christen haben die Tendenz gehabt, zu sagen, wir müssen schauen, dass wir wieder heiraten können, damit wir nicht angeklagt werden können. Und einfach wirklich die Leute an unser Vermögen herangehen. Also in der damaligen Zeit war wirklich eigentlich Scheidung und Wiederverheiratung ein Päckchen gewesen. Wir diskutieren es getrennt und Theologen zum Teil auch, aber wir lernen immer mehr, dass damals, wenn es zur Scheidung kam, ist damit automatisch bei den Römern und bei den Juden auch Wiederverheiratung mitdenkt gewesen. Die Scheidung ist schon fast gewesen, damit Wiederverheiratung möglich ist. Also, und jetzt kommen wir zu den Juden. Sie haben Vernachlässigung ein bisschen gottesfürchtiger verstanden, auch von der Schrift her. Und sie haben im Alten Testament einen Vers gehabt, wo sie gesagt haben, der begründet, was Vernachlässigung ist. Den haben wir schon kennengelernt vor 2 Wochen. Das ist von einem Mann geredet, der eine zweite Frau nimmt. Und da heisst es, nimmt er, der Mann, sich noch eine andere Frau, darf er sie, die zweite Frau, nicht in Nahrung, Kleidung und Beischlaf nachbeteiligen. Beischlaf, das wäre sexuelle Intimität. Und sie haben gesagt, da haben wir Kategorien von der Vernachlässigung und sie haben minimale Standards definiert. Sie haben gesagt, der Mann muss eine Mindestmenge an Nahrung, Kleidung und Sex liefern. Und die Frau muss auch so minimale Standards quasi geben, damit man nicht in die Vernachlässigung abrutscht. Und sie haben das natürlich so, wie es sind, definiert. Sie haben das gut erklärt. Und sie haben zum Beispiel gesagt, der Mann, der muss, wer eine Frau hat, darf ihr wöchentlich nicht weniger geben als 2 Einheiten Weizen oder 4 Einheiten Gerste und dann ist da noch von Feigen dreht und alles Mögliche. Das habe ich ausgelassen. Er stellt sicher, dass sie ein Bett hat, eine Decke und eine Matratze. Also ja, nicht ausgelassen, gell? Er gibt ihr einen Hut für den Kopf, einen Gurt für die Hüfte und von einer Festsaison zur nächsten ein paar Schuhe. Wenn man da alles zusammenrechnet, das war relativ teuer, eine Frau zu haben. Das ist so in Richtung, nur schon das Essen war ein Sechstel vom Lohn gewesen, von einem Durchschnittsarbeiter von damals. Und sie haben also definiert, was die Mengen sind. Und wenn der Mann weniger als da geliefert hat, dann hast du als Frau können vor Gericht gehen und Vernachlässigung klagen. Die Frau hat aber natürlich auch etwas müssen machen und bitte alle emanzipierten Frauen, stören euch nicht an dem, was ihr jetzt lest. Es war einfach auch eine andere Zeit gewesen. Aber die Frauen, die haben auch etwas müssen machen. Diese Art von Arbeiten vollbringt die Frau für ihren Mann. Sie malt Mehl, backt Brot, macht die Wäsche, bereitet die Mahlzeiten vor, ernährt die Kinder, macht das Bett und näht die Wolle. Ist das nicht super? Also, heute ist es anders. Ich mache gerne auch etwas bei uns im Haushalt. Es ist eine andere Zeit, aber das ist definiert worden. Und wenn da nicht geliefert worden ist von der Frau, hat der Mann kommen können und er können auf Vernachlässigung klagen. Jetzt, sie haben natürlich nicht nur die Rabbis definiert, was bei Nahrung und Kleidung die Mindeststandards sind, sondern auch beim Sex. Und der Schamai, der sagt, eigentlich müsst ihr mindestens einmal alle zwei Wochen Sex haben. Und die das letzte Mal da waren, wissen, da gibt es nicht nur den Hillel, oder? Und das war so ein liberaler Typ gewesen. Was denkt ihr, da hat der Hillel gesagt, eher weniger oder eher mehr? Er hat gesagt, alle Wochen. Und jetzt sehe ich alle nicht Verheirateten, die sagen, also ich werde der Nachfolger vom Hillel, kein Fall. Und alle Verheirateten, die sagen, wir können dem Schamai hinein. Nein, nein. Also, sie haben die Berufsgattungen dann auch noch definiert. Sie haben gesagt, für die Rabbis gibt es eine Ausnahmeregelung, weil Tora studieren, Bibel studieren, Theologie machen, das ist so wichtig, da darf nicht gestört werden durch zu viele Kinder in den Hütten und Frauen, die Sex wollen. Darum, die Rabbis, die müssen nur einmal im Monat. Okay? Dann haben sie weiter definiert, Eselreiter einmal in der Woche. Die Eselreiter, das sind die Lastwagenfahrer gewesen, oder? Das sind natürlich die gewesen, die Transport gemacht haben und vielleicht in die Nachbarstadt haben müssen und da ist okay, einmal in der Woche. Arbeiter grundsätzlich sollten eigentlich zweimal in der Woche, Matrosen einmal pro halbes Jahr, macht auch voll Sinn, nicht wahr? Wenn du irgendwie zu Rom oben bist, dann kannst du nicht noch schnell heimfliegen, wie man das heute kann. Aber wenn der Herr Matros heimkommt und wieder für ein halbes Jahr weggeht und wir keinen Sex haben, dann hat die Frau kommen und auf sexuelle Vernachlässigung klagen. Dann Arbeitslose. Jetzt wird es spannend. Was ist die Regel für Arbeitslose? Einmal täglich. Jetzt. Bitte, geht nicht und kündet alle eure Stellen. Ich sage nicht, dass das ist, was die Bibel lehrt. Okay? Aber das ist das, was die Juden so als Regeln hatten so, oder als Vorgaben. Und wenn es nicht so gelaufen ist in einer Ehe, dann hat man vor ein Gericht können, wo drei Rabbis waren, nämlich einer, der die Frau auswählt, einer den Mann hat müssen auswählen und einen haben sie miteinander müssen entscheiden. Haben den Fall können vorbringen. Und es ist so, dass durchaus für materielle Vernachlässigung Scheidungen ausgesprochen worden sind. Aber interessant ist, dass man sexuelle Vernachlässigung anders behandelt hat. Man gewusst, dass das ist ein bisschen anders. Und wenn auf sexuelle Vernachlässigung geklagt worden ist, dann hat man eigentlich das Paar immer wieder zurückgeschickt. Es gibt fast keine Fälle, die dokumentiert sind, wo sexuelle Vernachlässigung als ein Grund für eine berechtigte Scheidung genannt worden ist. Man hat sie heimgeschickt und man hat gesagt, wir legen euch vor, dass ihr wieder miteinander sexuell intim seid. Und wenn ihr es nicht seid, gibt es einen Buß für die Partei, die Nein sagt. Und die Buß geht weiter, oder? Das ist jede Woche ein Betrag, bis ihr nichts mehr habt. Und dann hat man so versucht, auch zu steuern und so. Und man hat nicht nur materielle Versorgung und sexuelle Intimität in die Vernachlässigung hineingenommen, sondern Sachen, die ganz zentral gegen den Wert der Ehe gehen. Und man hat zum Beispiel auch sexuelle und eheliche Gewalt, hat man gesagt, das ist Vernachlässigung vom Schutz, der innerhalb der Ehe stattfinden sollte. Sexuelle Perversion, es hat Beispiele, die dokumentiert sind von Frauen, die Sachen haben müssen machen für den Mann, die einfach pervers sind. Und da ist gesagt worden, das ist ein berechtigter Grund für eine Scheidung. Oder Einschränkung von der Freiheit. Ein Mann hat der Frau verboten, die Familie zu besuchen. Man weiß nicht, ob es im gleichen Dorf war oder in einem Nachbardorf. Und der hat man gesagt, das geht nicht. Das gehört zu dem Recht der Ehe, zu der Pflicht der Ehe, eigentlich einander zu unterstützen in diesen Sachen. Und das Spannende finde ich, und das ist etwas, was uns heute völlig durch die Latte durchgeht, ist, dass man mit dem Gremium von diesen drei Rabbis drei ganz wichtige Themen, auch für das Paar, das am Strugglen ist in der Ehe, wichtige Themen zusammenkommen. Nämlich, wir haben mit dem Gremium einerseits eine geistliche Führung vom Wort Gottes her, von der Bibel her. Wir haben eine rechtliche Entscheidungsbefugnis und eine seelsorgerliche Leitung. Alles findet in einem statt. Das ist bei uns heute völlig nicht mehr der Fall. Heute geht man einfach zum Richter, der einfach rechtliche Entscheidungsbefugnis hat, aber der hat keine geistliche Leitung und auch keine seelsorgerliche Leitung. Da wird einfach nur, ich habe mit den Geschiedenen geredet, oder? Und die haben gesagt, im Prinzip wird einfach der Richter regelt Trennung, respektive Entscheidung, mehr nicht. Es wird nicht gesagt, weißt du was, in eurem Fall, nein, wir bleiben noch ein bisschen zusammen. Das gibt es nicht. Früher war das aber so gewesen, sogar vorgeschrieben vom Schweizer Gesetz her. Und früher war das auch so gewesen, dass man diese Kombination von wichtigen Dimensionen, wenn es um eine Trennung oder um eine Scheidung geht, die hat man gehabt. In Thurgau hat man sogenannte Sittengericht gehabt, das klingt schon mal sehr bedrohlich, aber ist damals positiv gewertet gewesen. Und das war im Prinzip der Dorfpfarrer mit dem Mesma und ein paar Leute aus dem Dorf, die eher so ein bisschen angesehen waren. Die haben das sogenannte Sittengericht gebildet. Und die sind die erste Anlaufstelle für Ehen oder für Bärli oder für Einzelne, die in der Not waren. Und der Albin Brüewiler hat mir aus dem Protokoll vom Sittengericht ein paar Müsterli von Felbenwilhausen geschickt. Die Namen sind alle geändert, weil die einen Namen passen zu Leuten, die da hinkommen. Und ich habe das darum alles geändert. Ich weiss nicht, ob es Verwandtschaften gibt, aber ich lese noch einmal vor. Aus dem Protokoll vom Jahr 1830 von Felbenwilhausen. Felbenwilhausen ist ein Dorf gerade da nebenan. Wegen frühzeitigem Beischlaf werden gebüßt Johannes Keller von Frauenfeld und Johanna Meierhans im Felben. Jedes um 3 Franken. Ich denke, es ist einfach mal gut, dass das gesehen. Da ist gebüßt worden, wenn du außereheliche Sex gehabt hast. Ich will es jetzt nicht werten oder so, aber einfach, den kommen wir her. Da sind auch Bussen ausgesprochen worden. 3 Franken ist vermutlich, etwa 100 Franken oder so heute, irgendwie in dieser Grössenordnung. Dann aus dem Jahr 1861. Es ist vor Kirchenvorsteherschaft. Merkt ihr die geistliche Dimension? Zitiert. Merkt ihr die rechtliche Dimension? Sie haben können jemanden zitieren. Anwesend Johannes Meier von Felben und seine Frau. Letztere klagt über ihren Ehemann, er sei betrunken heimgekommen. Kommt alles heute auch vor. Habe angefangen zu schimpfen und lästern und sie zuletzt geschlagen. Zudem versorge er die Seinigen nicht wie ein ordentlicher Hausvater. Merkt ihr da die materielle Versorgung, die da wichtig wird? Letzthin sei er an die Arbeit gegangen, ohne für sie und die Kinder etwas Geld zurückzulassen, während er doch 10 Franken in der Tasche hatte. Infolgedessen haben sie den ganzen Tag über fasten müssen. Und jetzt kommt die Entscheidung von dem Gericht. Auf diese Klage hin wird dem Meier eröffnet, dass er nun hiermit die Mahnung erhält, sich besser zu betragen. Also die haben gesagt, jetzt gehst du heim, und jetzt bist du besser. Das ist eine Anweisung, die wir dir geben. Und manchmal wäre es gut, wir würden mehr so Anweisungen einfach ans Herzen nehmen. Und seine Pflicht als Hausvater besser zu erfüllen. Widrigenfalls, also wenn er es nicht macht, bei nächster Klage von der Frau Bericht an den Hohen Regierungsrat in Frauenfeld gemacht werde, um ihn nach Kalchrain zu versorgen. Kalchere, für alle, die nicht da sind, das ist heute ein Gefängnis. Da war es nur eine Erziehungsanstalt. Also merkt ihr, der Meier und seine Frau, die haben nicht direkt auf Frauenfeld zum höheren Richter können. Die haben zuerst müssen beim Pfarrer antreten, de facto. Und der hat geistliche, rechtliche und seelsorgerliche Kompetenz gehabt. Und das ist heute völlig zerrissen. Wir als Pfarrpersonen, wir kommen meistens erst, wenn alles fertig entschieden ist, überhaupt erst ins Spiel. Nicht immer, zum Glück, aber meistens. Meistens kommen wir erst, wenn es um eine Wiederverheiratung geht, kommen wir überhaupt seelsorgerlich an eine Situation an. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, nebst vielen anderen, dann würde ich mir so wünschen, dass die Gremien wieder miteinander funktionieren. Nicht zum blöd tun gegenüber der Paar, sondern eben gerade um Ehen versuchen zu retten. Das wäre für mich ein wichtiges Anliegen. Wenn der Herr Richter gerade am Zuhören ist oder das dann mal sieht, bitte. Das wäre ein heißer Tipp für eine nächste Abstimmung. Jetzt. Vernachlässigung haben wir jetzt ein bisschen kennengelernt bei den Juden, wie das gelaufen ist und dass das bis in unsere heutige Zeit das Thema ist. Wie geht denn der Paulus das an? Und es gibt ein Kapitel in der Bibel, der 1. Korinther Kapitel 7, ein ganzes spannendes, ganzes Kapitel, wo der Paulus im ganzen Kapitel wirklich zu Verheirateten, zu Singles redet, zu Geschiedenen, zu Witwen. Und wir sehen in diesem Kapitel, wir werden gewisse Teile lesen jetzt, dass der Paulus sexuelle Vernachlässigung sehr wohl auf dem Radar gehabt hat. Ich lese es euch vor. Er sagt, damit niemand zu einem sexuell unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Jetzt ist spannend in dem ganzen Kapitel, und da haben wir einen Unterschied zu den Juden, beim Paulus. Der Paulus tut Mann und Frau immer im ganzen Kapitel gleich behandeln. Das zieht sich durch, außer an einer Stelle. Ich überlasse euch da, wenn ihr das spannend findet, um das nachzulesen. Aber der Paulus wendet die gleichen Regeln an, für beide immer. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Ich merke schon, wie es unruhig wird da im Raum. keiner von euch soll sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt, gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Und danach, aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Jetzt eine Frage, die Leute immer haben bei dem Text, ist, darf man denn überhaupt Nein sagen, wenn der andere Sex will und ich nicht? Darf man sich sexuell dem anderen quasi verweigern in einem Moment? Die einen sagen, der Text bedeutet doch, dass man nie Nein sagen darf. Lass mich das in einer Plumpheit klar machen. Das darfst du nie aus dem Text rausnehmen. In dem Text ist einer der Hauptpunkte von Paulus, dass es eben gerade kein eigenmächtiges Handeln gibt. Eben gerade nicht. Keine Willensaufdrängung darf stattfinden. Wenn der Paulus konfrontiert wäre mit einer Situation, wo Willensaufdrängung stattfindet, gerade auch in der Sexualität, wo der Mann sagt, ich will, und die Frau denkt, sie müsse, zum Beispiel. Da geht die Richtung von Vernachlässigung, die ein Grund kann werden für eine Scheidung. Bei den Juden und ganz bestimmt auch bei Paulus. Nein, er will, dass es eben zu gemeinsamen Entscheidungen kommt. Es braucht gemeinsames Einverständnis. Und da ist ja anders bei den Juden. Die Juden haben definiert, wie oft, oder? Haben alles gesehen. Und der Paulus sagt, nein, es kommt nicht darauf an, wie oft. Auf was kommt es darauf an? Dass das Ehepaar einverstanden wird, Einverständnis findet. Was passt für das Ehepaar? Man sieht da die seelsorgliche Feingefühl von Paulus. Und er sagt, es ist wichtig, dass es beiden wohl wird. Ringet darum, sagt der Paulus, dass es in einem Gespräch, dass ihr einen Weg findet, dass es beiden wohl ist. Und er sagt aber auch, achtet darauf, dass es nicht zu sexueller Vernachlässigung kommt. Jetzt, gleich wie bei den Juden, tut der Paulus die Tatsache, dass sexuelle Vernachlässigung stattfindet, nicht nutzen, um ein Scheidungsrecht ableiten. Also bei den Juden, sowohl wie an Paulus, kann man sagen, sexuelle Vernachlässigung wird nie als ein Grund für eine Scheidung bezeichnet. Okay? Das ist wichtig. Ich tue jetzt das Wort aber noch nicht durchstreichen, weil es gibt andere Arten von der Vernachlässigung. Und jetzt wenn wir eine zweite Art von der Vernachlässigung sehen, in dem 1. Korinther. Ich lese es euch vor. Genau, vielleicht rasen wir da durch. Voilà. Er sagt da im Vers 12, für diejenigen, deren Ehepartner nicht gläubig ist, gibt es keinen ausdrücklichen Befehl des Herrn. Also, da ist der Paulus konfrontiert mit einer Situation, die Jesus nicht kennt hat. Der Paulus hat plötzlich Leute, wo ein Ehepartner gläubig geworden ist und der andere nicht. Das ist die Situation, die ist neu. Und der Paulus sagt da, es gibt keinen ausdrücklichen Befehl vom Herrn Jesus. Da finde ich spannend, Jesus hat nicht über alles geredet. Der Paulus trifft neue Situationen an und findet im Sinne Jesu neue Ansätze. Und er sagt, deshalb rate ich, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Und jetzt sagt er nochmals gleich für die andere Seite. Und wenn eine Christin einen ungläubigen Mann hat, der bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht verlassen. Also da haben wir das Beispiel, dass der Paulus sagt, eine Ehe von einem nichtgläubigen Mensch, also der nicht an Jesus glaubt, und von einem Gläubigen, das erachte ich als eine wirkliche Ehe. Der Christ sollte diese Ehe schützen und erhalten. Das ist nicht dermaßen schlimm, oder? Dass man die müsste trennen. Nein, der Paulus achtet das als eine reale Ehe. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt später in dem Kapitel, im letzten Vers, der schaut am nächsten Sonntag den Knäuer an, redet er zu der Witwe. Und er sagt, ihr Witwe, ihr seid frei zu heiraten, wenn ihr möchtet, nur macht es im Herr. Das heisst, heiratet einen Gläubigen. Jetzt, warum sind die Witwe da in einer speziellen Kategorie? Damals sind oft auch Ehen arrangiert worden. Die Eltern haben entschieden, ihr zwei heiratet. Und man hat natürlich schon können Nein sagen, aber man hat tendenziell nicht so grosse Freiheit in der Partnerwahl. Die Witwe hingegen sind gemäß Paulus sehr schmal unter Umständen in der Lage, in ihrem Leben selber zu entscheiden, wer heirate ich jetzt. Oder? Und er sagt, wenn er schon die freie Entscheidung hat, heiratet den Gläubigen. Das ist eine gute Ausbalancierung, die wir hier haben. Wir können zu dem Thema noch einiges mehr sagen, wenn wir die ganze Schrift anschauen. Der Abraham, der hat eine ungläubige Frau geheiratet, der Mose ebenfalls übrigens, und Gott hat seinen Segen gegeben drauf. Also einfach, da hat es ganz wichtige Fragen, die unten durchlaufen bezüglich der Frage, darf ich einen ungläubigen Partner heiraten? Paulus, sein Punkt ist, wenn schon eine Ehe vorhanden ist, dann ist das eine reale Ehe. Die schützen wir. Und der Christ sollte sie schützen. Und wenn noch keine vorhanden ist, wenn du noch frei bist, dann heirate doch einen gläubigen Partner. Wir lesen weiter. Denn der ungläubige Mann, jetzt kommt der Begründung, steht durch seine gläubige Frau unter dem Einfluss Gottes. Ebenso die ungläubige Frau durch ihren gläubigen Mann. Merkt ihr wieder? Er zieht es schön durch für beide. Sonst würden ja auch eure Kinder fern von Gott sein, doch auch sie stehen unter Gottes Segen. Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Satz, willigt in die Scheidung ein. Also wenn ihr das ganze Kapitel leset, dann hat es Stellen drin, wo wenn ihr einfach den Vers leset, dann habt ihr das Gefühl, der Paulus sagt, kein Christ darf sich jemals unter irgendwelchen Umständen scheiden lassen. Ich zeige euch den Vers, da heißt zum Beispiel in seinem, den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden lassen soll. Wenn ihr so einen Text leset, dann denkt man, ja, darf man uns überhaupt scheiden lassen? Und Christen behandeln die Scheidung manchmal wie die allerschlimmste Sünde. Das ist etwas, was nicht stattfinden darf. Das Maximum, das stattfinden darf, ist eine Trennung. Aber ganz sicher nicht eine Scheidung. Und ich finde es wichtig, dass wir da einen Apostel haben, den Paulus, der sagt, wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt ein. Dann ist es richtig zum Einwilligen. Und die Frage ist, wie passt das so zusammen? Du hast im gleichen Kapitel so etwas, das tönt wie keine Scheidung ist erlaubt. Und ein paar Vers später haben wir genau den Punkt, wo der Apostel sagt, doch, du darfst dich scheiden lassen. Und eine gute Art, um das zu lösen, aus meiner Sicht, ist zu sagen, aha, der Paulus redet da vor allem von diesen römischen Scheidungen, die ganz ring gehen. Der Paulus sagt, liebe Christen, so wie das römische Recht euch eigentlich das Recht gibt, um euch scheiden, einfach davonlaufen. Tönt euch nicht scheiden so. Das ist wie bei Jesus letzte Woche, wo wir gesehen haben, er gesagt, so wie der Hillel das empfindet, macht es nicht, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach eine Frau wegen einer Runzel, die sie an der Hochzeit nicht hatte, wegschicken. Das geht nicht. Und der Paulus sagt da, nach meinem Verständnis, er sagt, Christen, lasst euch nicht scheiden, so wie es die Römer machen. Aber er sagt auch, wenn es zu der Vernachlässigung vom Verlassenwerden kommt, und das ist natürlich die Situation, die wir hier haben, wenn der Ehepartner einfach wegläuft, dann kommt kein Weizen, kein Feigen, kein Hut, kein Bett und nichts mehr, oder? Das ist die totale Vernachlässigung. Das ist Vernachlässigung durch Verlassenwerden. Und das ist die Begründung, die Paulus da nimmt. Er sagt, aha, wir haben da eine Situation, wo Verlassenwerden Begründung ist für eine berechtigte Scheidung. Aber der Paulus lehrt da nicht, nach meinem Verständnis, dass eine Scheidung nie eingewilligt werden darf. Manchmal sagen Christen, ich kann nicht einwilligen in die Scheidung. Und ich habe sehr grossen Respekt auch für das. Wir sind heute in einer Zeit, wo man sich sehr, sehr ring sich scheiden lässt, oder? Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt, nach meiner Auffassung, sondern wir haben da, der Paulus so sagt, es gibt Situationen, wo es richtig ist und okay ist. Und du musst dann nicht denken, du bist am Scheitern noch einmal oder an eine grosse Sünde am Begehen, wenn du einwilligst in die Scheidung. Können wir etwas anfangen mit dem? Jetzt, eine Scheidung ist immer eine Tragödie, immer und immer wahnsinnig traurig. Und es ist immer auch mit Scheitern verbunden und auch mit Schuldigwerden von beiden Ehepartnern in der Ehe. Aber der eigentliche Schritt raus, das ist nochmal eine andere Kategorie. Und der Paulus sagt da, es ist okay, um in gewissen Situationen auch die Scheidung einzuwilligen, lieber Christ. Und er sagt dann, in einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden. Da schaut er dann noch genauer an nächste Woche und er sagt dann, Gott will, dass ihr in Frieden lebt. Das finde ich ganz schön formuliert. Und wir haben da so eine Situation, wo man sagen, sowohl Jesus hat zu gewissen Sachen von seiner Zeit Nein gesagt, aber zu gewissen Sachen hat er gesagt, doch. Das ist ein Grund für eine berechtigte Scheidung. Jesus unterscheidet zwischen unberechtigten und berechtigten Scheidungen und der Paulus scheinbar auch. Bei der sexuellen Vernachlässigung nicht, aber bei anderen Sachen im Bereich von der Vernachlässigung eben schon. Und eine von den wichtigen Fragen, die mir Leute im Vorfeld gestellt haben, ist, ja, aber heute, da ist doch Mangel an Kleidung und an Nahrung doch nicht mehr das Thema, oder? Was ist denn Vernachlässigung heute. Wie sieht denn das aus? Sexuelle Vernachlässigung ist ein Thema, aber da haben wir gesehen, sowohl die Juden wie auch der Paulus entwickeln kein Scheidungsrecht daraus. Das ist ein Fall für die Seelsorge. Eher. Aber müssen wir denn heute sagen, dass Vernachlässigung als Kategorie für eine begründete Scheidung wegfällt, weil es da nur um Nahrung und um Kleidung geht? Da gehen die Meinungen auseinander. Und ich will euch einfach sagen, wie ich die Bibel verstand und euch das mal anheben. Ich glaube, es hört eben nicht dort auf. Vernachlässigung könnte man ungefähr so definieren, wie ich es da geschrieben habe. Vorenthaltung oder Entzug von dem, was zu den zentralen Merkmalen oder Werten der Ehe gehört. Die Ehe, da haben wir in der ersten Predigt gesehen, ist Liebe, die schön sein soll, die robust ist und alles Mögliche, aber sie ist nicht bedingungslos. Sie ist an Rahmenbedingungen geknüpft. Und in der Ehe geht es zum Beispiel auch darum, den Ehepartner zu fördern und zu schützen, auch seelisch, auch emotional. Und wer da wiederholt und massiv und über lange Zeit und auch ohne, dass es Anzeichen gibt von Bußfertigkeit, von Einsicht und Veränderung, dann kann man wirklich vielleicht sagen, dass die Ehe völlig zerrüttet ist, chancenlos ist. Und wenn, ich bringe jetzt einfach das Beispiel von einem Mann, weil ich jetzt gerade mit so einer Situation zu tun hatte, wo der Mann die Frau nur noch fertig macht mit Wort, wie der Find vom Mann geworden ist im eigenen Haushalt und sie richtig abmacht, psychische Gewalt anwendet. Aber bringt er genug Geld heim? Jawohl. Ist die Frau mit Kleidung und Nahrung versorgt? Jawohl. Oder? Es ist rein vom Buchstaben, vom Wort her, alles da, aber es geht doch fundamental gegen das Wesen der Ehe, was da läuft. Ich würde mindestens die Frage im Raum stellen, ob da nicht auch, ob schon die Bibel das nicht ausdrücklich nennt, auch als Vernachlässigung dürfte gelten. Ich empfinde ja, ich bin weit davon entfernt, den Ehen einen Ringenweg rauszugeben. Man kann manchmal auch zu sensibel sein. Gott traut uns auch einiges zu, dass wir miteinander verträgen. Aber es gibt Situationen, wo ich persönlich auch schon eingewilligt habe und gesagt habe, ich glaube, jetzt ist die Zeit. Jetzt darfst du in die Scheidung einwilligen oder sie sogar auslösen. Ich sage das nicht mit Freude. Ich wünschte, jede Ehe könnte gerettet werden. Das Leid, das reinkommt, ist immens, unsagbar. Aber ich persönlich behandle das Thema noch ein bisschen breiter, wie es ausdrücklich erwähnt ist. Und der Hinweis ist der Paulus, der sagt, es geht nicht ums genaue Mass, an wie viel Sex ihr habt in der Ehe. Wir messen nicht mit genauen Zahlen messen da, sondern es geht darum, dass es zu einem seelischen Zusammenkommen kommt in der Ehe. Und wenn da massiv zum Schaden und zu der Zerstörung von meinen Ehepartner führt, kann es durchaus sein, dass es eine berechtigte Scheidung gibt aus solchem Grund. Jetzt. Heiraten, das ist meine paulsche Definition. Die findet ihr nie sonst. Heiraten ist eine wunderbare, hohe und schöne Berufung. Sind ihr einverstanden? Wo sich super anfühlen wird, immer wieder. Und gleichzeitig dein Allerbeste fordern wird. Die ist nicht ein Ort, wo du einfach immer noch sein kannst, wie du gern willst und Lust hast. Nein, das ist es nicht. Es wird dein Allerbeste fordern. Es wird alles von dir fordern. Genauso wie Kinder übrigens auch. Also die ist eine Liebe, wo dich als Ganzes fordern wird. Es wird deine maximale, was du anbringst, an charakterlicher Veränderung nötig haben zum Beispiel. Es wird dir alles kosten und ist gerade darum so wunderbar. Die ist nicht ein Ort, wo du denkst, aha, und das ist das, was viele Christen lehren, die ist unauflösbar, wir sind jetzt verbunden, ich kann zurückklicken und so tun, wie wenn ich einfach so bin, wie ich bin, oder? Jetzt, ich hoffe, du kannst immer wieder so sein, wie du bist in deiner Nähe. Jawohl, auch, aber versteh das, es gibt hier Situationen, wo du radikal herausgefordert wirst sein, zum richtigen Leben in der Ehe. Und das ist alles genährt von, und jetzt lese ich nur den Teil vor, der für die Männer gelten. Ihr Frauen, ihr könnt für euch schauen und für euch reden, aber im Epheser 5 haben wir eigentlich das Modell von der Ehe, das uns vor Augen geführt wird. Und jetzt rede ich nur zu den Männern und liebe Frauen, ihr haltet das euren Männern jetzt nicht gerade vor, gell? Wenn ihr heimgeht. Männer, liebt eure Frauen. Sind ihr einverstanden, ist das wichtig, gehört das zu der Ehe, liebe Männer? Jetzt will ich alle Hände oben sehen, genau. Ist ein bisschen schwach, aber ist gut. Also ihr seid einverstanden mit mir. Und da könnte der Paulus jetzt einen Punkt setzen und sagen, ihr wisst, was ich meine. Aber er macht es nicht, er schreibt weiter. Liebe wir denn, so wie Christus seine Gemeinde liebt? Und da könnt ihr auch wieder einen Punkt zeigen, oder? Ihr checkt schon, was das heisst, wie Jesus Gemeinde liebt. Aber scheinbar ist es wichtig, dass er noch einzoomt und nochmal konkreter sagt, um was es geht. Und er sagt, er, Jesus, hat sein Leben für sie, für die Gemeinde gegeben. Er ist gestorben, der hat keinen Preis gescheut, der hat alles verloren, wegen seiner Liebe, damit sie ihm ganz gehört. Jetzt, liebe Männer, eure Frauen gehören euch nicht im Sinn von, sie sind euch im Besitz. Das ist das, was man früher gedacht hat. Wenn es früher zur Scheidung gekommen ist, in der Antike, dann hast du nachher noch 5 Jahre lang Besitzanspruch auf die Frau. Selbst wenn sie schon mit einem neuen Mann zusammen war und Kind hatte, hast du noch bis 5 Jahre lang kommen und sagen, weißt du, du gehörst mir. Inklusive die Kinder, die der andere jetzt gerade durchgefüttert hat. Das ist nicht die Meinung da. Da wird beschrieben, wie wir Christus gehören. Wo Jesus in seiner Liebe und seiner Gnade um uns geworben hat, haben wir dann Ja gesagt oder hat er uns einfach geholt? Ja, wir haben Ja gesagt. Seine Liebe hat unser Herz erobert, seine Hingabe an uns im Evangelium hat uns erobert. Und das ist genau das Bild, das hergegeben wird für uns Männer. Liebe Männer, Liebe zu unseren Ehefrauen bedeutet, alles zu geben, was wir nur irgendwie haben. Damit wir um sie werben, die ganze Zeit während durch unserer ganzen Ehe, und sie freiwillig sagt, ah, zu dem Mann, wenn der jetzt so gibt, will ich zu ihm gehören. Ich schlage euch vor, das wäre ein gutes Modell zum Voraugen halten. Die Ehe ist eine robuste Liebe und Gott mutet uns einiges zu, aber sie ist nicht eine Liebe, die einfach durch alle Böden durch verhebt. Das ist es nicht. Und wir Männer, wir dürfen unsere Frauen lieben mit allem, was wir zu geben haben. Es wird uns vieles kosten. Es wird uns möglicherweise alles kosten. Meine Frau kommt hoffentlich der beste Paul über, den es überhaupt nur geben kann. Oder? Und bei dir hoffentlich auch. Jetzt, liebe Frauen, was das alles für euch bedeutet, lesen den Text. Aber ich glaube, der Paulus, er schreibt ja ganz am Anfang von diesem Text auch, dass es für beide gilt. Er redet da von der gegenseitigen Unterordnung. Und vielleicht gilt da, was wir jetzt auch für die Männer gesehen haben, auch für euch Frauen. Lesen Sie mal, schauen Sie es an. Der Punkt ist einfach, wir wollen wirklich ringen um jede Ehe. Das, was wir da sagen, ist auch wichtig für Singles. Vielleicht überlegst du dir nochmal, ob du heiratest. Da steckt ja, ich will heiraten, klarer Fall. Ist dir bewusst, auf was du dich einlässt, wenn du heiratest? Durch diese Serie, glaube ich, hast du viel mehr mitbekommen. Das Schweizer Gesetz schreibt vor, heute noch, dass du treu sein musst. Steht so drin, kannst im ZGB schauen. Wenn du heiratest, verpflichtest du dich zu einer gewissen Art von Liebe und zu gewissen Rahmenbedingungen. Bist du bereit dafür? Ich hoffe, du heiratest, das wäre super. Ich will dich nicht abweisen oder so. Aber überleg dir gut und überleg dir auch, wer du heiratest. Überleg dir das eben auch noch gut. Heirate jemanden, wo du heute schon kannst Ja sagen dazu. Heirate nicht jemanden, wo du sagst, ich heirate dich, aber ich schaue dann schon, dass du dich veränderst. Ich heirate die Version 2 von dir. Eigentlich. Und gell, wir arbeiten dann dran. Ja, kommt nicht gut. Lern, wenn du heiratest, heirate mit einem Ja, ich nehme dich so, wie du jetzt heute bist für den Rest der Zeit. Mindestens da. Der Mensch kann sich dann auch negativ entwickeln. Oder? Ich schaue euch an und weiss, die einen von euch haben das erlebt. Ganz tragisch. Also das Heiraten ist keine Spielerei. Wächst trotzdem. Okay? Gut. Jetzt tun wir das Lied singen, das unser Serienlied ist. Es ist eines zum Zuhören vor allem. Du kannst auch gerne mitsingen, wenn du möchtest. Aber einfach, wenn wir bei diesen anspruchsvollen Themen unser Herz einfach nochmal neu Jesus öffnet. Und dann möchte ich für uns mit unserer Sexualität und mit unserer Nähe noch beten. Wir haben jetzt gerade gesungen, du bist der, der unsere Herzen regiert. Und da möchte ich vor allem anderen bitten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dir zu erlauben, unsere Herzen zu regieren. Herr, bei diesen außerordentlich anspruchsvollen Lebensthemen, wo wir so schnell nach unseren eigenen Wünschen und Lüsten gehen, Herr, regier du unsere Herzen. Weil du bist gut. Und du bist wirklich gut. Du hast uns geschaffen. Du weißt, was gut ist für uns. Und vielleicht hat's Leute da, wo ich, und es erbarmt mich irgendwie, das nur schon auszusprechen, müssen Gnade haben, einzuwilligen in eine Scheidung. Ich bitte dich, dass du dir die Gnade gibst. Aber Herr, noch viel mehr bitte ich dich, dass du den Weg zurückgibst zu den Ehepartnern. Herr, wir bitten dich, dass du jede vorhandene Ehe stärkst. Indem du jedem zeigst, was sein Beitrag wäre dazu, um seine eigene Ehe zu stärken. Vater, hilf du uns, das wunderbare Bild von der intensivsten, hingebungsvollsten Liebe zwischen Menschen, nämlich zwischen Mann und Frau, zu sehen und vor Augen zu haben. Und du kennst unsere Situation und wir bitten dich, dass du jedem von uns, der verheiratet ist, hilfst zu checken, was einfach in der nächsten Phase der eigene Beitrag ist, um die eigene Ehe zu fördern. Herr, ich bitte dich um Gnade an diesem Punkt. Herr, dort, wo es besonders wehtut, weil eine Trennung vor kurzem stattgefunden hat oder schon vor längerer Zeit oder wo eine Scheidung passiert ist, Herr, wir bitten dich auch dort einfach um deine wohltuende Gegenwart und um den Frieden, von dem der Paulus redet, dass du uns zum Frieden berufen hast. Schenk Kraft zum Vergehen, zum Loslassen, vielleicht, wo nötig ist. Oder vielleicht schenkst du als Wunder vom Können zurückkommen zusammen, wo wir dann nächste Woche auch neuer anschauen, auch von der Wiederverheiratung vom Ex-Partner. Aber Herr, dort, wo es nicht so gegangen ist, auch dort bist du da und du betrachtest auch eine neue Ehe als eine reale Ehe an. Und wir wollen dich einfach bitten um deine Gegenwart. Und dass wir wirklich in unseren Herzen dich regieren lassen, weil du hast bei weitem der einzigartigste und der beste Weg für uns. Und wir bitten dich, dass du dich verherrlichst und deine Treue und Gnade und wiederherstellende Kraft wirklich zum Ausdruck bringst durch unser Leben, in unserer Umgebung und unserem Beziehungsumfeld. Du dich verherrlichen, wir bitten dich durch uns und unsere Ehen, durch unsere Sexualität durch. Und wir bitten dich auch für die, die Single sind und die sich einen Ehepartner wünschen. Herr, ich bitte dich, dass sie mehr lernen dürfen über das Wesen der Ehe in diesen Gottesdiensten. Und wir bitten dich, dass du ihnen Selbstbeherrschung gibst in diesen Bereichen, wo grosse Versuchungen sind. Wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit gibst in der Wahl vom Partner. Herr, wir bitten dich, dass du wirklich ihnen redest und ihnen besonders auf eine gute Art ein offenes Ohr gibst für deine Stimme.